Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz, ich bin nicht allein im Studio, ich bin der Sprecher heute nur und der Fragesteller. Wir sind bei Folge 251 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 189. Autor und Gast im Studio ist Elmar Dott. Und wir haben Elmar schon mehrfach gehört in den Folgen 172, 73, 209, 210 und 232. Und wir haben den Anspruch, ihn als Hörer heute zu vermitteln, Kant in weniger als 30 Minuten. Und der Anlass ist natürlich Kants 300. Geburtstag. Und Elmar, warum wurde eigentlich Kant überhaupt so wichtig genommen? Anlass ist der Geburtstag und ich habe 15 Fragen. Erste Frage, warum wurde er überhaupt so wichtig genommen?
Ja, Ralf, Immanuel Kants 300. Geburtstag, er lebte ja von 1724 bis 1804, ist nur der äußere Anlass, sich einmal darauf zu besinnen, welche Aktualität dieser bedeutendste Philosoph der Aufklärung für uns noch besitzt, auch über dieses Jubiläumsjahr 2024 hinaus. Und jetzt, wo das Jahr sich langsam seinem Ende zuneigt, könnte man mal fragen, bei all der medialen Beachtung dieses Jubiläums, was ja eigentlich die wichtigen Gedanken und Einsichten sind, die uns bleiben. Was hat uns dieser größte Denker der Neuzeit hinterlassen? Was ist das Fazit? Und die Frage wäre, was gibt uns Kant immer noch zu denken? Welche gedankliche Verbindung zu ihm ist für uns noch heute von Bedeutung?
Ja, dann gucken wir uns doch zunächst mal seine Biografie an. Was würdest du aus seinem Leben eigentlich als bemerkenswert herausgreifen?
In Kants Biografie, die man ja im Detail überall nachlesen kann, fällt auf, dass er aus Königsberg und Umgebung nie hinausgekommen ist und auch nicht hinauskommen wollte. So lehnte er attraktive Berufungen an andere Universitäten ab. Trotzdem war er keineswegs provinziell oder engstirnig in seinem Denken, nicht zuletzt dank seiner großen Belesenheit, die ihn mit der Welt vertraut machte. Kant kam aus sehr einfachen Verhältnissen. Der Vater war Handwerker und Kant musste nach dem frühen Tod des Vaters auch seine Geschwister versorgen, indem er Stellen als Hauslehrer bei adligen Familien annahm, wie das damals bei vielen heranwachsenden Akademikern üblich war. Er wurde mit 46 Jahren Professor für Logik und Metaphysik an der Universität Königsberg und hatte nicht die finanziellen Mittel, nach den damaligen Gepflogenheiten eine eigene Familie zu gründen. Er hatte sich also, könnte man sagen, freiwillig einer Art wissenschaftlichem Zölibat unterworfen, um konsequent seine akademische Laufbahn zu verfolgen. Dies ungeachtet all der anderen medialen Spekulationen über sein Geschlechtsleben war wohl der Hauptgrund für seine Ehelosigkeit.
Welchen Charakterzug würdest du eigentlich an Kant besonders hervorheben wollen? Du kennst ihn ja sehr gut.
Ja, als Junggeselle war Kant keineswegs ein Einzelgänger, sondern er hatte einen ausgeprägten Hang zur Geselligkeit. Das zeigte sich zum Beispiel bei seiner bekannten Königsberger Tafelrunde, bei seinem Freunde Green, einem englischen Kaufmann, der auch als Mäzen für ihn unterstützend wirkte. Wenn diese Tafelrunde beendet war und Kant nach Hause zurückkehrte, wussten die Königsberger, so heißt es jedenfalls in Überlieferungen, dass es 7 Uhr sein müsste, dabei Kant alles streng geregelt war. Aber ich würde ein vielschichtiges Bild seiner Persönlichkeit entwerfen. Er war kein gefühllos pedantischer, kalter Verstandesmensch, als der er oft charakterisiert wird, keine Begriffsmaschine, sondern Gefühle waren ihm bei aller Betonung der Verstandeskräfte durchaus wichtig. Auch durch die Prägung, durch sein pietistisches Elternhaus mit einer herzlichen, praktischen Frömmigkeit, insbesondere unter dem Einfluss seiner Mutter, an die Kant sich mit großer Dankbarkeit im Alter erinnerte. Noch ein Beispiel. Gefühle spielen in Kants Kritik der Urteilskraft von 1790 eine große Rolle, etwa in seiner Hochschätzung des Naturschönen und des Lebensgefühls, das das Schöne vermittelt.
Ja, kommen wir zu dem Begriff Aufklärung. Was meinte eigentlich Kant mit dem Begriff der Aufklärung?
Ich glaube, die Etymologie des Wortes hilft hier sehr weiter. In dem Wort steckt ja klar, lateinisch clarus. Im Englischen haben wir Enlightenment, da steckt Leid drin. Im Französischen siècle de lumière, das Jahrhundert des Lichts. Der menschliche Verstand soll also alles beleuchten und erkennen. Er soll als Licht Orientierung in unser Leben bringen. Berühmt ist auch Kants eigene Definition aus Was ist Aufklärung, einer Schrift aus dem Jahre 1785. Viele Zuhörer kennen sicher diese Definition bereits. Ich zitiere sie. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Zitat Ende. Kants Philosophie kann als Höhepunkt des 18. Jahrhunderts gelten, des Jahrhunderts der Aufklärung. Aber Aufklärung ist auch ein unabgeschlossener, heute noch andauernder Prozess. So schrieb Kant in derselben Schrift, aus der ich gerade zitiert habe. Zitat Anfang, wenn denn nun gefragt wird, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter, so ist die Antwort nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Zitat Ende. Kant wollte also Aufklärung als einen Prozess sehen. Und dabei ist nicht zu vergessen, es gab im 18. Jahrhundert bis ins 19. hinein Strömungen der Empfindsamkeit. Es gab den Pietismus im 18. Jahrhundert. Auch dies sind Nebenströmungen der Aufklärung. Auch Klopstocks 300. Geburtstag fällt in unser Jahr 2024. Und die Bewegung des Sturm und Drang entwickelte sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als Goethe mit seinem Werther einen großen literarischen Erfolg verbuchen konnte. Neben dem Licht des Verstandes dürfen wir also diese anderen Lichtquellen der Aufklärung nicht vergessen. Gerade auch die Bedeutung der Einbildungskraft, der Imagination, wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts immer mehr hervorgehoben und leitete bis ins beginnende 19. Jahrhundert die Romantik ein. Die Imagination war dabei ein Korrektiv wie auch eine Ergänzung des Verstandes.
Das sind alles Begriffe, die wir kennen, und jetzt wird spannend. Wir kommen jetzt zu der Phase, wo man sagt, das ist die vorkritische Periode von Kant. Was weißt du darüber?
Kants vorkritische Periode reicht bis zum Jahr 1781, als Kant sein Hauptwerk, die Kritik der reinen Vernunft, mit 57 Jahren veröffentlichte und dann zwei weitere Kritiken folgen ließ. 1781 ist also der Wendepunkt in seinem Lebenswerk, mit dem seine Periode einer umfassenden Vernunftkritik beginnt. Was er vorher veröffentlichte, zeigt, dass es ihm von Anfang an um das große Ganze ging, auch um Naturwissenschaften, um andere Fächer als Theologie und Philosophie. Er wollte den Menschen und dessen Stellung im Kosmos auch in naturwissenschaftlicher Hinsicht mit Hilfe des Verstandes erforschen. Zur Verdeutlichung seien ein paar Titel aus dieser vorkritischen Periode genannt. Abhandlung über das Feuer, Prinzipien der metaphysischen Erkenntnis, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, Theorie der Winde, Versuch über die Krankheiten des Kopfes und so weiter.
Also ein breites Spektrum. Ich bin vor rund 5 Jahren erneut über Kant gestolpert. Da fand ich hier in einem Hauseingang ein Buch, die 3 Kritiken von Kant. Und ich nahm das mit. Es war ein Buch aus dem Kröner Verlag und ich war fasziniert, wie schlecht Druckqualität sein kann. Denn der Verlag hat offensichtlich den Bleisatz der 60er, 70er Jahre einfach abfotografiert und daraus ein gebundenes Buch gemacht. Aber ich habe mit Begeisterung immer wieder hineingelesen. Ich kannte Kant von meinem Studium her. Jetzt kommen wir also zu der Kritik. Die Kritik der reinen Vernunft von 1781 als Ausgangspunkt seiner kritischen Periode lässt sich der zentrale Gedanke dieses epochalen Werkes vielleicht von dir zusammenfassen.
Ja, Ralf, das ist natürlich eine Wagnis. Ich beginne, bevor ich eine solche Zusammenfassung mal versuche, mit einer Deutung des Wortes Kritik. Also Kritik an etwas üben bedeutet in unserem Sprachgebrauch, etwas abzulehnen oder einen Mangel hervorzuheben. Kritik für Kant bedeutet aber von der altgriechischen Wurzel des Wortes her trennen, abgrenzen, von griechisch krinein. Kant will also erkunden, was die Vernunft zu leisten fähig ist und wo ihre Grenzen liegen, über die sie nicht hinaus gelangen kann. Reine Vernunft meint den Vernunftgebrauch vor ihrer Anwendung auf empirische Gegenstände. Hier deutet sich schon an, dass es in Kants Erkenntnistheorie nicht mehr vorrangig darum geht zu erkennen, was die Gegenstände wirklich sind, die Wahrheit über die Objekte herauszufinden. vielmehr zeigt Kant, wie wir selbst maßgeblich die Gegenstände unserer Erfahrung formen, ihnen Stempel aufprägen nach den Gesetzmäßigkeiten unseres spezifisch menschlichen Wahrnehmungs- und Erkenntnisapparates. Nach diesen Gesetzmäßigkeiten müssen wir fragen, wenn wir wissen wollen, wie uns die Gegenstände erscheinen. Diese radikale Änderung der Blickrichtung zurück auf uns selbst ist die sogenannte kopernikanische Wende in der Erkenntnistheorie, die Kant begonnen und begründet hat. Es ist also ein Paradigmenwechsel, wie bei Kopernikus. Wir können nur die Gegenstände so erkennen, wie sie uns in den Mustern unseres Erkenntnisapparates erscheinen. Wir erkennen also Phänomene, nicht das Ding an sich, wie Kant sagt. Diese Muster, die wir den Gegenständen aufprägen, nennt Kant transzendentale Strukturen, gemäß dem lateinischen transcedere, etwas überschreiten. Die transzendentalen Strukturen sind die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung. Sie überschreiten in diesem Sinne unsere Erfahrung von Gegenständen und sind a priori, das heißt vor aller Erkenntnis, im Einzelnen schon da. Sie sind uns als Gattungswesen Mensch mitgegeben und wie eine andere Spezies, etwa die Fledermaus, Wirklichkeitserfahrungen macht, etwa in ihrer echolotartigen Ortung der Gegenstände, zeigt, wie relativ unser Erkenntnisvermögen bleibt. Ich kann beispielsweise allen Zuhörern garantieren, dass sie keine Gegenstände wahrnehmen werden, die nicht eine dreidimensionale Räumlichkeit aufweisen, einfach weil dieses Raumwahrnehmungsmuster uns vorgegeben ist. Dieses Wahrnehmungsmuster hängt nicht den Gegenständen selbst an. Wir sind auf die uns gemäßen Anschauungs- und Begriffsformen beschränkt, auch auf die uns eigentümlichen Verstandeskategorien, wie etwa die Kausalität, mit denen wir unsere Begriffe zu urteilen verknüpfen. Weiter gelangt unser Erkenntnisvermögen nicht. Darüber hinaus kann unsere Vernunft nur spekulieren. Sicheres Wissen ist in diesem jenseits möglicher Erfahrungen liegenden Bereich nicht gegeben. Diesen Bereich nennt Kant transzendent, weil er generell über alle mögliche Erfahrung hinausgeht. Kurzum, um es in einem Satz zusammenzufassen, wir sehen alles durch eine Brille, die wir nicht absetzen können.
Ja, und wenn ich dir zuhöre, merke ich immer wieder deutlich, du bist ein fantastischer Lehrer, du hast viele Jahre Philosophie unterrichtet. Vielen Dank. Wir sind jetzt ungefähr in der Mitte der Fragen, jetzt kommt die Frage Nummer 7. Elmar, könntest du Kants Erkenntnistheorie uns mal an einem Beispiel veranschaulichen?
Ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel der Brille und nehmen wir mal die Farben. Wären wir alle mit Rot-Grün-Blindheit geschlagen, hätten wir in unserer Alltagssprache nicht einmal die Wörter für Rot und Grün. Die Farben sind also nicht Eigenschaften der Dinge an sich, sondern wir prägen sie in das uns zuströmende sinnliche Material nach den Gesetzen der Optik unseres Auges hinein. Wir sehen die von uns geprägten Erscheinungen durch unsere gattungsspezifische Brille, nicht die Dinge an sich. In Kants an die griechische Antike anknüpfender Terminologie, wir erkennen Phänomene, also Erscheinungen, nicht nur Omena, die Dinge an sich, unabhängig von unserem Erkenntnisapparat, ohne Brille, sind uns nicht zugänglich. Damit zieht Kants Kritik der reinen Vernunft, die der Grundfrage nachgeht, was kann ich wissen, letztlich ein negatives, ein skeptisches Fazit. Unbedingte, absolut sichere Erkenntnis ist uns nicht möglich, obwohl wir über diese Grenze immer wieder hinausstreben. Dabei gerät aber unsere Vernunft in notwendige Widersprüche mit sich selbst, die sogenannten Antinomien. Sie treten auf in den traditionellen Gottesbeweisen, die Kant sämtlich vom Tisch fegt. Er widerlegt sie. Wir können in diesem transzendenten Bereich kein Wissen gewinnen. Kant trennt also deutlich unser Wissen von unserem Glauben ab, gibt dem Glauben aber damit durchaus seine Berechtigung. Unsere Ideen von Gott, Seele oder Unsterblichkeit sind allenfalls Postulate, also Forderungen unserer Vernunft oder, wie Kant sagt, heuristische Ideen, sozusagen Arbeitshypothesen.
Tja, und danach kam denn die Kritik der praktischen Vernunft von 1788 mit ihrem kategorischen Imperativ. Und warum nimmt das eigentlich eine zentrale Stellung in Kants Philosophie ein? Das hat sicherlich jeder schon mal gehört. Der kategorische Imperativ.
Gerade wenn wir dieses skeptische Fazit der Erkenntnistheorie Kants vor Augen haben, wird deutlich, weshalb Kants Kritik der praktischen Vernunft von 1788 eine so zentrale Rolle in seiner Philosophie spielt. Hier meint Kant nämlich, endlich etwas Unbedingtes gefunden zu haben, den berühmten kategorischen Imperativ, den wir nicht aus Erfahrung gewonnen haben, sondern der als unbedingtes Pflichtgesetz in uns angelegt ist und eine Antwort auf die Frage gibt, was soll ich tun? Hier geht es also nicht mehr um Wissen, sondern um Sollen. Kant preist diesen kategorischen Imperativ im Schlussteil dieser zweiten Kritik mit den Worten, die auch als Epitaph auf seinem Grabstein eingemeißelt wurden und die sich auf einer Gedenktafel am Schloss zu Kaliningrad befinden, das uns besser als Königsberg bekannt ist. Ich zitiere diese berühmten Sätze: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender das Nachdenken sich damit beschäftigt: der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Ja, aus diesem Zitat geht auch hervor, dass jedoch Gefühle für Kant auch eine entscheidende Rolle spielen. In seiner Grundform lautet dieser kategorische Imperativ: Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Die subjektive Regel unseres Handelns, dessen Maxime, soll also aus Vernunft verallgemeinerungsfähig sein, jedem vernünftigen Wesen einleuchten. Nicht, weil wir einen Vorteil daraus ziehen könnten, dies mag ein Nebeneffekt sein, sondern weil wir das Gute um des Guten willen pflichtgemäß aus Vernunft tun. Das Gute qualifiziert sich dadurch, dass es zu einem allgemeinen Gesetz werden könnte.
Also die berühmte Vorbildfunktion. Elmar, ist an diesem kategorischen Imperativ nicht auch manches bemängelt worden?
Ja, schon zu Kants Lebzeiten wurde der Rigorismus kritisiert. Der Rigorismus von Kants Pflichtforderung. Auch sein Zeitgenosse Schiller schon, der durchaus Kantianer war und große Bewunderung für Kant hegte, kritisierte die übergroße Strenge und Betonung der Pflicht und wollte auch Neigungen mehr mit einbeziehen in die Ethik. Das zeigt sich etwa an Kants Ablehnung der Notlüge. Kant sagt, auch einen unschuldig Verfolgten dürfen wir gegenüber seinen Verfolgern nicht durch eine Notlüge retten. Also unter dem NS-Regime oder Stalinismus könnte es ja sein, dass wir jemanden, der unschuldig verfolgt wird, verbergen, ihm also Schutz gewähren. Und wir müssten seinen Verfolgern gegenüber die Wahrheit sagen, dass wir ihn nämlich beherbergen. Das wurde natürlich schon von Philosophen zu Kants Zeit kritisiert, etwa Benjamin Constant. Aber Kant hat geantwortet mit einer Schrift von 1797, deren Titel schon alles sagt, über ein vermeintliches Recht aus Menschenliebe zu lügen. Kant war da also sehr streng, zu streng sicher, er war zu rigoristisch in der Anwendung dieses kategorischen Imperativs. Hegel dann, das nächste philosophische Schwergewicht, kritisierte an Kants kategorischem Imperativ, dass er ein inhaltsleerer, nichtssagender Formalismus sei. Aber wir müssen bedenken, dass Kant unsere Freiheit wahren will, die Autonomie in der Pflichterfüllung wahren will. Deshalb lässt er den kategorischen Imperativ inhaltlich unbestimmt. Wir müssen selbst die Inhalte bestimmen, aus Freiheit.
Ja, wunderbar, dieser Verweis. Hat Kant eigentlich auch andere Formulierungen für diesen kategorischen Imperativ gewählt?
Ja, eine größere inhaltliche Bestimmtheit gewinnt der kategorische Imperativ in Kants Formulierung des kategorischen Imperativs als sogenannte Menschheitszweckformel. Ich zitiere die jetzt mal: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person jedes anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest. Zitat Ende. Das bloß deutet darauf hin, dass wir immer auch in Zweckzusammenhängen stehen. Kant ist da durchaus realistisch. Den Menschen aber nur als Mittel zu instrumentalisieren, das ist für Kant moralisch verwerflich, das Böse. Der Mensch soll nicht vollständig verzweckt werden, sondern in seinem Wesenskern Selbstzweck bleiben.
Ja, und womit beschäftigt sich eigentlich Kant in der Kritik der Urteilskraft?
Die Kritik der Urteilskraft ist die letzte der drei Kritiken aus dem Jahre 1790. Sie besteht aus zwei Teilen. Der erste behandelt die Ästhetik, die Kunst, der zweite die Natur, jeweils unter dem Gesichtspunkt der Zweckmäßigkeit, der Teleologie. Wie Kant mit dem griechischen Fachausdruck sagt, Telos ist nämlich Ziel, Zweck. Die Kunst hat keinen äußeren Zweck. Das Schöne ist in sich zweckmäßig organisiert, zeigt uns eine Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Kant hat damit die Autonomie der Kunst begründet. Beispielsweise ist eine Fuge von Bach keinem bestimmten Zweck unterworfen. Ein solches Musikstück dient keinem bestimmten Zweck, aber es ist in sich zweckmäßig organisiert. Das meint Kant mit der widersprüchlichen Formulierung Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Er hat damit die ästhetische Autonomie als Grundlage der traditionellen Ästhetik begründet, was wir heute noch immer die Freiheit der Kunst nennen. Die Kunst gewährt uns also ein interesseloses Wohlgefallen, denn sie spricht nicht unser Begehrungsvermögen an, unsere Gier, etwas haben zu wollen, sondern ermöglicht uns eine freie Kontemplation des Schönen. Dieses spricht zwar die Sinne an, unsere Einbildungskraft, aber auch unseren Verstand, unsere Vernunft und ermöglicht so ein freies Spiel unserer Erkenntniskräfte, anders als das bloß Angenehme, das sich in sinnlichem Genuss erschöpft. Das Erhabene wiederum zeigt uns in einem überwältigenden Sinneseindruck, etwa einem stürmischen Ozean, dass wir etwas anderes in uns haben, das sich diesem gewaltigen Sinneseindruck entgegenstellen kann, eine die Sinnlichkeit übersteigende, vernünftige Anlage in uns.
Das Thema Kunst und Kunstgenuss bezieht sich natürlich auch auf Bücher und alle unsere Hörer kennen Bücher, wo sie sagen, das war für mich ein besonderer Genuss, ein besonderes Vorstellungsvermögen. Meine Frage Nummer 12. Hat uns Kant auch zu politischen Fragen noch was zu sagen, obwohl es ja dann ungefähr 230 oder 250 Jahre her ist?
Ja, Ralf, diese gerade erwähnte vernünftige Anlage in uns im Zusammenhang mit dem Erhabenen verleiht uns allen unsere Würde. Hier könnten wir an den Artikel 1 unseres Grundgesetzes denken. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Würde ist für Kant mehr als ein Wert. Denn dieser Wert ist verrechenbar, hat ein rechnerisches Äquivalent. Unsere Würde ist aber keine Sache der Mathematik. Sie ist nicht verrechenbar. Der Mensch muss also letztlich als Selbstzweck seine Geltung über alle anderen Zwecke bewahren. Etwa in sozialen Zusammenhängen ist das von Bedeutung. Der Mensch ist nicht nur durch seine Arbeit und deren Nützlichkeit für die Gesellschaft definiert, sondern er hat auch einen darüber hinausgehenden Selbstzweck, dessen Wert wir schätzen müssen und schätzen sollen. Unsere Würde schlägt sich auch in den Menschenrechten nieder, die Kant in Form eines globalen Weltbürgerrechts als universell gültig ansieht.
Ja, wunderbar, dieser Transfer in die Moderne. Wir kommen zu der drittletzten Frage. Konnte eigentlich Kant damit auch die Weltpolitik beeinflussen?
Sicherlich, denn die Gründung des Völkerbundes nach dem Ersten Weltkrieg, die Charta der Vereinten Nationen von 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 wurden von Kants Ideen inspiriert. Hier sind zwei Schriften Kants zu nennen, die besondere Aktualität besitzen. Die erste Schrift, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht von 1784, und die zweite Schrift, ein philosophischer Entwurf zum ewigen Frieden von 1795. Diese beiden Schriften haben die Gedanken zu einem globalen Völkerrecht begründet. Dabei ist das Ziel, das Telos der Geschichte, ein umfassender Frieden, der auf dem Föderalismus freier republikanischer Staaten gründet. Keinem Weltstaat, sondern einem Völkerbund. Mitgedacht ist ein die Menschenrechte realisierendes Völkerrecht, ein Weltbürgertum. Kant war Kosmopolit. Und wenn Frieden herrschen soll, dann muss er überall herrschen. Hier kann man an Schillers Zitat aus Wilhelm Tell denken, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ein substanzieller Friede kann nur universal erreicht werden und muss universal dann auch in eine Form gegossen werden, in ein internationales Völkerrecht.
Elmar, du hast den Titel von Kants Schrift Zum ewigen Frieden erwähnt. Klingt das eigentlich nicht ein bisschen nach weltfremdem Idealismus? Der Text ist etwa 240 Jahre alt. Ist das eigentlich weltfremd?
Ja, Ralf, an weltfremden Idealismus könnte man zunächst denken, wenn man das so hört. Aber der Titel hört sich ganz anders an. Wenn wir den Anfang dieser Schrift lesen, Zum ewigen Frieden, ist nämlich der Text auf einem Wirtshausschild eines Gasthofes am Rande eines Friedhofes, wo man nach traditioneller Sitte nach einer Beerdigung den sogenannten Leichenschmaus, also eine Bewirtung, abhielt. Und Kant argumentiert gleich im ersten Absatz so: Wenn wir diesen ewigen Frieden eines Friedhofs nicht wollen, dann müssen wir uns besinnen, in welche Richtung wir arbeiten. Im Kontext hört sich dieser Titel also dann ganz anders an. Kants Menschenbild ist also realistisch. Schon wie bei Aristoteles ist der Mensch ein Animal Rationale. Aristoteles sprach von einem Zoon Politikon. Er ist ein vernünftiges Tier, aber Kant präzisiert diesen anthropologischen Gedanken. Auf die Frage, was ist der Mensch, würde er sagen, er ist ein vernunftfähiges Tier. Der Mensch ist zur Vernunft fähig, die entwickelt werden soll. Er ist ein Animal rationabile. Kant ist realistisch. Es findet sich ein Satz in dieser genannten Schrift, Idee zu einer allgemeinen Geschichte, der lautet: Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden. Und erinnern wir uns, Kant war Sohn eines Handwerkers und wusste, wovon er hier spricht. Die Philosophen sollen bei Kant, anders als bei Platon, nur Ratgeber, nicht selbst Politiker sein, denn Macht korrumpiert, nach Kants Auffassung. Vielleicht ist das Bild eines Kompass hier hilfreich. Wir brauchen Orientierung bei unseren Aktivitäten, auch wenn wir die Ziele nicht vollständig erreichen. Der Sinn des Kompass liegt ja auch nicht darin, dass wir im Norden oder Süden ankommen, sondern in die richtige Richtung gehen und unsere Kräfte auf sinnvolle Weise zielgerichtet einsetzen. Eine solche Orientierung wollte Kant uns geben. Und auch in diesem unruhigen Jahr 2024 bleibt zweifellos, so meine ich, die politische Arbeit in Richtung eines dauerhaften Weltfriedens ein vordringliches Ziel.
Absolut faszinierend, der Versuch, Kant zum 300. Geburtstag in rund 30 Minuten zu erklären. Meine letzte Frage, Elmar, gibt es etwas Bemerkenswertes in der Kant-Rezeption, das du gegen Ende dieses Jubiläumsjahres 2024 abschließend noch hervorheben möchtest?
Ja, aus all der medialen Beachtung Kants in diesem Jubiläumsjahr 2024 möchte ich eine Kuriosität hervorheben, nämlich Putins ideologische Vereinnahmung Kants als eines russischen Denkers. Königsberg gehörte zu Kants Zeit, eine kurze Zeit zu Russland, und Putin will ihn als russischen Denker vereinnahmen und bezeichnete ihn als einen seiner Lieblingsphilosophen, wie er sagte, als er eine diesjährige Feier zu Kants Geburtstag in Kaliningrad anordnete. Ein solcher Imperialismus, der sich in den Bereich der Philosophie ausdehnt, eine solche Vereinnahmung im nationalistischen und imperialistischen Sinne, spricht für sich selbst, meine ich. Ich brauche diese Vereinnahmung hier, glaube ich, nicht weiter zu kommentieren. Sie zeigt aber, dass auch ein so großer Denker wie Kant gegen Fehlinterpretationen und ideologische Vereinnahmungen nicht gefeit ist. Auch darüber, was Kant wirklich meinte, muss also weiterhin nachgedacht, aufgeklärt werden. Kurzum, die Aufklärung ist eben noch nicht zu Ende. Sie geht auch über dieses Jubiläumsjahr 2024 hinaus weiter. Ganz in Kants Sinne, dass, wir haben es ja gehört, Aufklärung ein Prozess ist, der andauert und andauern wird.
Ja, und für diesen wunderbaren Eindruck von Kants Werk, rund 30 Minuten zu seinen Themen, bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Elmar Dott. Vielen Dank, dass du im Studio warst. Und für Sie als Zuhörer, nächste Woche kommt die Folge 252 im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 190. Und wir setzen unsere Themen fort, werden uns auch wieder mit den Perlen der Literatur beschäftigen und auch mit Fachthemen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch die Woche. Und an dich, Elmar, nochmal ganz herzlichen Dank. Auf Wiederhören an Sie als Zuhörer.